Wunderschönen guten Morgen. Bevor die Folge losgeht, kurz als Erklärung. Die Folge heute ist zweigeteilt. Daniel und ich waren in Düsseldorf bei Ubisoft bzw. Blue Byte und haben uns das neue Anno 2205 so ein paar Stündchen ausprobieren und anschauen dürfen. Darüber reden wir gleich. Und direkt im Anschluss haben wir natürlich die Gelegenheit vor Ort auch genutzt, ein kleines Interview zu führen mit Dirk Riegert, der seit 4 Anno-Teilen da der Creative Director ist. Und haben ihn ein bisschen was gefragt zu Anno und zum neuen Anno vor allem. Mann, oh Mann, eine tolle Folge. Viel Spaß dabei und bis morgen. Tschüss. Wunderschöne guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Bei mir direkt nebenan zum Abknutschen sitzt der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Mir ist warm, ich ziehe mich auch gleich aus.
Das liegt aber daran, weil es echt extrem warm war heute und wir die Fenster zugemacht haben, weil nämlich außen die Straßenbahn vorbeifährt im Minutentakt und es sehr laut ist. Und weil wir die Hintergrundgeräusche nicht drin haben wollten, haben wir uns eingesperrt.
Wir haben so ein bisschen Pre-Gamescom-Feeling. Wir sitzen im Hotelzimmer und waren gerade bei der Anno-Präsentation. Mann, oh Mann, wir wollten eigentlich so anfangen, ne? Mann, oh Mann. Wie geht der Werbespot? Ich bin Skaldimo. So, von meinem grauen Bart her kann ich den auch gut.
Ich muss auch verkörpern. Ja, so, du bist ja auch eher so der graumelierte Typ schon mittlerweile, ja. So gesetzter Gentleman und so.
Also ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze da als Skaldimo und du kommst als kleine Tochter rein.
Genau. Und ich habe, glaube ich, eine Zeitschrift in der Hand und ich sage sowas wie: Oh, hast du schon gesehen? Es gibt ja das neue Anno. Und dann musst du sowas sagen wie: Oh ja, und guck mal, was ich hier habe, weil du hast ja einen Laptop auf den Beinen.
Klick, klick, schau mal, was ich hier habe.
Genau, und dann komme ich rüber und sag so: Du hast es ja schon, Mann, oh Mann, das neue Anno, Mann. dann kommt noch irgendwie sowas wie: Da können wir jetzt zusammen Inseln bauen oder sowas.
Der beste Werbespot aller Zeiten.
Würde ich auch sagen, also dass der nicht...
Den müssen sie wiederbeleben,
ja. Wie heißen diese Werbeauszeichnungen? Tonys? Nee, Tonys sind diese Preise. Nein,
die Löwen in Cannes.
Ja, goldene Cannes-Löwen. Ja.
Ich meine, Skaldimont wurde dadurch berühmt, oder? Das
kann man schon so glaube ich auch. Ja. Ist ja dann leider mit so Schuh des Manitou und sowas die Niederung der deutschen TV-Unterhaltung.
Nachdem er schon die Höhen erreicht hat mit dem Anno-Werbespot. Genau, Anno 2205 oder 225 wurde neulich angekündigt und sagt ja die Zahl auch schon, ist ein Zukunftssetting. Ist jetzt das wievielte Anno? Ich weiß es gar nicht.
Ist das siebte oder sowas, glaube ich, mittlerweile?
Ja. Haut hin, oder?
Also 1503, 1602, 1701, 1404, 2007, 2070.
Ja, und jetzt?
Und jetzt. Aber das sind ja nur die Hauptteile. Wir haben ja schon gerade, es gab noch einen Ableger für iOS und Ableger für DS und Ableger für Wii.
Die Version, genau. Ja, aber die große PC-Version natürlich. Also 2205
ist die offizielle Aussprache.
Und spielt 135 Jahre nach dem letzten Teil, logischerweise. Und mich hatte das ja schon sehr gewundert, dass sie diesen Schritt gewagt haben, in dieses Zukunftssetting zu gehen. Ich konnte es leider nicht so viel spielen, weil es auf meinem Mac nicht richtig gut lief. Aber ich hatte eigentlich total Bock drauf. Deswegen habe ich mich jetzt auch sehr gefreut, dass sie in diesem Zukunftssetting bleiben und nicht wieder so einen Schritt zurückgehen. Gehörst du eher so zu dieser alten Fraktion, die sagt, ich will meine Baumwollketten haben?
Ich bin da sehr konservativ. War tatsächlich so, dass ich das 2070, das war nicht schlecht, aber es hat mich nicht so lange gefesselt wie die vorherigen Serienteile, weil mich das Szenario nicht so angesprochen hat und von der Art und Weise, also der Präsentation, hatte ich immer oft das Problem, es war mir nicht so zugänglich. Also bei den alten Anno's habe ich immer sofort verstanden, Baumwollfarm ergibt dann das, da kann ich dann irgendwie Leinen herstellen und mit Leinen kann ich irgendwie Hemden machen und dann ist das alles sehr greifbar, was man da produziert. Und bei dem neuen war das halt immer so, du brauchst jetzt irgendwelche Fusionskerne und Nanotextur und was kann ich denn daraus bauen und so. Das war mir irgendwie nicht nah genug als Setting. Aber es war natürlich von den Mechaniken her, muss man ja sagen, klassisches Anno hat genauso funktioniert mit deinen Warenproduktionsketten. Du baust eine Insel auf, richtest Handelsrouten ein und ja, ich habe dann tatsächlich...
Es wirkt halt auch nicht mehr so schön organisch so.
Also genau.
Es laufen dann halt Roboter rum und es fliegen dann fliegende Autos jetzt auch rum.
Ja.
Das hat schon noch so dieses Muselfaktor.
Ja genau, den Muselfaktor hat's, aber diesen Modellbahn-Flair hat's halt nicht mehr, weil das ist halt so, du hast halt nicht die schönen Schwarzwälder Fachwerkhäuschen, mhm, die da stehen, und es ist halt nicht alles so putzlich niedlich, sondern es ist halt dann irgendwie Hochglanzfassaden und alles auch so in dem letzten Anno, den haben sie ja, glaube ich, per Patch dann rausgemacht, gab es ja sogar diesen etwas übertriebenen Blumeneffekt, mhm, dafür gesorgt hat, dass alles so weiß, fast schon klinisch leuchtet. Und das haben sie dann rausgenommen.
Aber so dieses Clean, das haben sie jetzt trotzdem noch. Also spielt zwar 135 Jahre später, aber es sieht immer noch so aus wie so eine Apple-Stadt.
Oder? Ja,
also
genau.
So das, was auch das Mirror's Edge, so diese wie ist denn der Gegenteil von Dystopie? Utopie.
Utopie.
So eine utopische, alle sind happy, die Zukunft ist
sauber,
super sauber. Genau. Energie, die Meere sind nicht schmutzig, sondern es wird natürlich auf saubere Energie gesetzt. Und man fühlt sich schon wohl in dieser Welt, finde ich, aber es hat halt einen ganz anderen Charme. Mich hat es schon auch angesprochen, aber es wirkt halt so glatt.
Ja.
Man verliert sich nicht so in diesen Details, hatte ich so das Gefühl.
Aber das ist ja auch die Neuerung, oder eine der großen Neuerungen im Vergleich zu 2070, da gab es ja diese drei Fraktionen mit den Echos, den Tycoons und die Technokraten, glaube ich, hießen die oder sowas. Und die Tycoons waren ja schon, da hast du ja den Planeten dann mehr oder weniger schon kaputt gemacht, hast da Raubbau betrieben. Und dann hat sich auch irgendwie das ganze Licht gleich geändert, weil bei denen war halt alles in so schwarz-rot, Schwerindustrie, überall haben die Schornsteine gequalmt und Flammen gespuckt. Und diese Fraktionen haben sie jetzt rausgeschmissen, sondern sie haben jetzt quasi wieder nur eine einzelne Spielgruppe und
Optik. Zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, war halt eine spielbare Corporation. Aber die anderen waren jetzt nicht. Ich habe ja auch
extra gefragt als, und er hat gesagt, nein, die Fraktionen sind jetzt in der Form nicht mehr so vorhanden, sondern die Corporations, was die noch genau für einen spielerischen Zweck haben, wollte er nicht so ganz erklären, aber er hat zumindest jetzt gesagt, dass es nicht mehr so diese verschiedenen Spielgruppen gibt, weil sie jetzt über, da kommen wir dann später zu, über eine andere Spielmechanik eben Abwechslung rein.
Mit ihm meinen wir übrigens den Creative Director, den Dirk Reichheld.
Siegert?
Ja. Also Dirk, mit dem haben wir auch noch ein kleines Interview geführt.
Ja,
Dirk Riegert. Das kommt dann im Anschluss an unser Gespräch.
Genau.
Kommt ein kleines Interview noch mit ihm, wo er auch so auf ein paar Mechaniken und so noch eingeht.
Was ich noch zum Zukunftssetting sagen wollte, ich bin da tatsächlich die gar nicht mal so Vocal Minority, aber 2070 war das meistverkaufte Anno bisher. Und er hat auch gesagt, gerade im internationalen Markt war das viel, viel populärer mit dem Zukunftssetting. Also sprich wahrscheinlich halt so angelsächsische Märkte, Nordamerika und so. Und die Leute waren auch dann relativ angetan davon. Und dann war es für sie eigentlich relativ logisch, dass sie in dieser Schiene bleiben. Und so die Leute wie ich, die sagen so, ah, nee, gib mir doch lieber wieder so Renaissance- oder Mittelalter-Flair zurück, die scheinen tatsächlich in der kleinen Minderheit zu sein. Gut, kann ich jetzt denen auch nicht verdenken, dass wenn sie das bisher erfolgreichste Anno hatten, dass sie natürlich in der Schiene dann weitermachen.
Vor allem, die größte Neuerung ist jetzt ja auch die Besiedlung des Mondes. Und 2070 war das noch ein bisschen zu weit weg so von der Technologie her. Und 2205 passt das jetzt halt auch. Mhm. Also ich glaube, dass sie da auch den Reiz gesehen haben, das Spiel, das Anno-Spiel zu erweitern, dass du nicht mal so in noch mehr Details und noch mehr Micromanagement hast dann auf deiner Insel, sondern eben halt diese Erweiterung hast, du kannst jetzt auch auf den Mond.
Ja.
Das heißt, du musst erst deine Kolonie so weit kriegen, um diese Technologien zu haben, die dich dann dazu befähigen, überhaupt erst diese zweite Kolonie zu öffnen. Und das war ja bei den alten Anno-Spielen, du hattest ja Schiffe. So, das war ja nicht so notwendig, da wirklich auf die anderen Inseln zu gehen, nur halt wegen den Rohstoffen. Mhm. Aber jetzt musst du wirklich Technologien bauen und Geld anhäufen, um halt diese teure Raumforschung zu starten. Und ich glaube schon, dass das diese Gewichtung so ein bisschen kippen wird, wie man das Anno dann spielt. Und dann eben auch auf dem Mond haben wir ja kurz angefangen. Da konnte man noch nicht ganz so viel sehen jetzt in der Präsentation, aber es war schon komplett anders von der Art und Weise, wie man dort rangehen muss an die Sache.
Ja. Falls man übrigens zwischendrin so Geräusche hört, dann ist das mein Oberarm, der am Ledersofa festgeklebt ist.
Und Ledersofa.
Jetzt, genau, so viel zum Kopfkino. Ich fand das tatsächlich irgendwie eine ganz sinnvolle Neuerung, weil sie das auch sehr logisch erklärt haben, warum sie jetzt diese verschiedenen Spielwelten drin haben. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, ich spiele jetzt die eine Welt zu Ende und am Ende fliege ich zum Mond und dann fange ich auf dem Mond neu an, sondern du hast im Prinzip diese ganzen Welten parallel. Du hast jetzt auch mehrere Inselwelten parallel nebeneinander.
Und so ungewohnt, dich anzugucken beim Podcast. Sonst höre ich dich halt immer nur und jetzt schaue ich so hin und dann schaust du mich wirklich an. So, huch.
Ja, Präsenz zeigen im Gespräch. Habe ich im Managerseminar gelernt. Also, vorher war es ja immer so, dass du bei Anno tatsächlich mehr oder weniger ein Endlosspiel, wenn du es einmal raus hattest, dann gab es da nicht mehr viel zu tun hinten raus. Dann hast du halt noch ein bisschen optimiert, hast halt geschaut, ob du noch ein Monument irgendwo bauen kannst, aber es gab halt nicht mehr so die wirkliche Herausforderung. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben sie jetzt eben diese verschiedenen Spielwelten. Also das heißt, du hast wirklich eine Übersichtskarte, in die du per Space-Taste mit einem Tastendruck reinkommst und dann siehst du, okay, ich habe auf der Erde ungefähr 3-4 so Inselwelten, ich habe 2 Mondkolonien und dann gab es noch so ein paar andere Sachen auf der Karte, die waren alle noch nicht anklickbar. Ja, da so soll
wohl Missionen.
Ja, genau. Da wollten sie uns noch nicht so genau verraten, was das eigentlich sein soll. Aber du gibst im Prinzip dann deine Erdkolonie nicht auf, wenn du zum Mond reist, sondern du fängst dann eben an, den Mond zu besiedeln und auf der Erde geht das Leben aber weiter im sprichwörtlichen Sinn
so ungefähr. Und um mal ganz konkret zu werden, warum das auch Sinn macht, weil natürlich auf dem Mond gibt es so einen bestimmten Rohstoff, der wahnsinnig, also wo du quasi Atomkraft bauen kannst, ohne die Gefahren zu haben, Helium-3 oder irgend sowas, ja, hat er doch, glaube ich, gesagt. Und damit hast du halt wahnsinnig gute Energieressourcen, die kannst du zur Erde schicken. Und aber andererseits gibt es halt auch wieder Rohstoffe, die auf der Erde billiger zu machen sind und die schickst du dann halt hoch, bevor die soweit sind, die Kolonien auf dem Mond, damit die sich dort selber ernähren können. Ja. Und solche Geschichten, das greift dann so ineinander. Und mich hat das so erinnert an das Konzept, was eigentlich das letzte SimCity machen wollte. Dass du so kleine Gebiete hattest, die sich aber gegenseitig, das eine ist dann die Müllstadt, die holt es dann ab. Und nach einer Zeit hat es ja auch funktioniert bei SimCity, aber es war ja dann schon der Shitstorm so groß, dass die Leute sich gar nicht mehr drauf eingelassen haben. Und das klang jetzt wie ähnliches Konzept, aber funktional. Ja, dass du das nicht mehr so wegschmeißen musst, so deine Kolonien, wie bei Anno früher.
Genau.
Das fand ich immer sehr enttäuschend. Einerseits hatte ich Bock auf so eine Kampagne, dass man eben so kleinere Missionen kriegt oder irgendwie auch so To-Dos hat, nicht nur dieses reine Endlosspiel, aber wenn du das gemacht hast, dann war das immer so erledigt, nachdem du die Mission erfüllt hast. Und dann ging es halt auf die nächste Insel und du durftest wieder alles von vorne machen. Und das Gefühl hatte ich jetzt hier nicht. Du kannst zwar trotzdem neu anfangen auf diesen neuen Städten, aber du hast noch diesen Bezug, weil das noch da ist, diese Spielwelt.
Einer der Entwickler hat es tatsächlich sehr passend als New Game Plus beschrieben. Also sprich, du fängst eine neue Inselbesiedlung an, aber du hast natürlich schon eine funktionierende Inselwelt und kannst dann einfach sehr, sehr schnell Ressourcen, die du auf der anderen Inselwelt überproduzierst, darüber schicken und hast dann eben den Vorteil, dass du im Prinzip dort drüben startest, aber du hast halt schon alle Gebäude freigeschaltet und du kannst dir als Startbonus mehr oder weniger schon die Ressourcen, die du halt am Anfang ja immer mehr oder weniger überhaupt nicht hast, kannst du dir dann einfach schnell rüberschicken und dann geht das Aufbauen schneller. Also sie haben halt gesagt, bei Anno ist es ja auch ganz oft so, dass du die erste halbe Stunde geht's extrem oder die erste Stunde extrem langsam voran, weil du musst halt erstmal schauen, dass die ersten Ressourcen rankommen, dass du genug Leute hast.
Grundbedürfnisse
erfüllen. Genau. Und deswegen ist es am Anfang halt sehr gemächlich und damit du, wenn du das einmal gespielt hast, das nicht nochmal spielen musst, ziehst du dann eben auf eine neue Inselwelt, aber kannst die ganzen Ressourcen rüberziehen und hast dann eben diese erste halbe Stunde, hat er gesagt, ist dann nicht mehr dieses gemächliche Aufbauen, sondern du bist dann zack, 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 hier komm, bau 3-4 Häuser, 4 Produktionsketten und da steht das dann alles recht schnell. Und
er hat aber ganz oft betont, dass das natürlich alles freiwillig ist. Du musst ja nichts rüberschicken, du kannst wirklich auch von vorne anfangen und du musst diese Missionen, so diese Kampagnenschritte, die musst du auch nicht machen.
Ja.
Und die ganze Geschichte mit dem Mond dagegen, die fühlte sich aber nicht so sehr wie New Game Plus an.
Nee, das ist eine Erweiterung.
Weil die Ressourcen, die du auf dem Mond brauchst, also auch die Bedürfnisse von der Bevölkerung, sind ganz andere. Weil die natürlich erstmal eine ganz andere Ausgangslage haben. Die wollen kein Reis oder so, wie auf der Erde, sondern die wollen halt erstmal Sauerstoff. Ja, ja, und deswegen fühlte sich das nicht an wie, jetzt fange ich schon wieder eine Kolonie an, nur mit einem anderen Grafiksetting. Sondern auch die Art und Weise, wie du baust. Also Anno hat sich, glaube ich, ein bisschen vergrößert so von der es sind nicht mehr so diese kleinen Inseln, sondern riesige Landflächen, auf denen du bauen kannst. Und der Mond dagegen ist wieder eher kleiner geworden, weil du nur in Kratern baust, in Mondkratern.
Genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich diese riesen Kontinent gesehen habe. Das ist dann zwar immer noch eine Insel, aber der nimmt mehr oder weniger diese ganze Minimap unten ein. Und das soll auch explizit so als als Megacity irgendwie zu verstehen sein. Und also, dass du dich da wirklich dann austoben kannst. Und eine Sache, die mir eigentlich schon gereicht hätte, also mehr hätte ich gar nicht wissen über das neue Anno, war die Funktion, du kannst endlich Gebäude versetzen. Mhm. Das fand ich bei Anno Online schon super, dass es da die Funktion gab. Ja. Und das, also
macht zwar spielerisch überhaupt gar keinen Sinn, so nach 300 Jahren irgendwo eine Polizeistation reinzusetzen und die Leute da wegzuschicken die einfach umzuziehen oder so eine gesamte Fabrikanlage einfach auf eine andere Karte rüberziehen, aber von der Usability ist es einfach Gold wert.
Ja, auf jeden Fall.
Das weil ist ich nur bin frustrierend, finde ich, bei solchen
Spielen. Gerade wenn ich dann feststelle, ah, Moment, hier hinten habe ich ja noch irgendwie am Berg ist eine so eine Ecke, da kann ich nichts reinbauen, dann zieht man das Gebäude da halt weg. Oder man stellt fest, ach Moment, es ist ja voll scheiße, hier unten passt keine Häuserreihe mehr rein, da habe ich mich genau um eine Zeile vertan. Und dann zieht man das halt irgendwie anders hin. Also das allein die Möglichkeit, die es gibt, ob die jetzt realistisch irgendwie ist, ja, sag ich mal dahingestellt, aber vom Gameplay her ist das, glaube ich, eine Funktion, die jeder Anno-Spieler eigentlich schon seit dem ersten Teil haben aber wollte.
Gerade bei Anno, weil man baut ja am Anfang dann doch immer nur die, wegen diesen Einzugsgebieten hat man ja dann diese Weizenfelder doch in der Nähe gehabt, weil die ja nicht stundenlang da rumfahren wollten. Aber irgendwann wächst ja dein Gebiet so stark auf, dass du dann halt da auch irgendwann den Platz brauchst für die Bevölkerung. Und dann erstmal wieder woanders diese Getreidekulturen aufzubauen und die Fleischfabriken und so, das hat mich tierisch genervt. Aber dann habe ich eher keinen Bock mehr gehabt.
Das fand ich eben bei Anno Online so cool, weil man da wirklich gesehen hat, wie eine Stadt auch einfach sich ausdehnt. Also am Anfang hast du halt in der Mitte ein paar kleine Häuser und dann dehnt sich die Stadt, also der Wohnraum und alles dehnt sich immer weiter aus und dann werden natürlich die Farmen werden immer weiter aus der Stadt rausgedrängt. Also es ist ja eigentlich gar nicht so unrealistisch.
Klar, viele Spiele machen das ja so, dass man abreißen, kriegt man das Geld wieder zurück. Dann hast du da wenigstens keinen Verlust. Das ist ja auch noch okay. Aber jetzt wirklich ganz geschickt, einfach klack, umschieben und fertig.
Ja, finde ich. Das fand ich auch eine coole Funktion. Grundsätzlich bin ich aber irgendwie weiterhin noch nicht so mega gehypt, um den Begriff nochmal wieder zu sagen. Ich bleib dabei. Mir ist dieses Zukunftsszenario einfach immer noch so ein bisschen unnahbar und ungreifbar. Und das hat sich auch, sie haben zwar immer wieder betont, ja, es war uns jetzt irgendwie extrem wichtig, dass man auf Anhieb erkennt, was die Fabriken herstellen und dass man das alles optisch noch besser erkennt, aber vielleicht, das legt sich natürlich, es hat sich bei Anno 2070 auch mit der Zeit gelegt, dass man dann schon verstanden hat, welche Rohstoffe man für was braucht und wie man sie herstellt, aber es ist trotzdem halt, du stehst am Anfang erstmal vor diesen, gut, es war auch das Problem, wir haben in dieser Demo-Version, die wir gespielt haben, war halt alles schon freigeschaltet, dann hast du halt irgendwie 50 Rohstoffe und bist halt erstmal völlig überfordert. So,
man hat auch keinen Bezug dazu aufgebaut, was jetzt diese Polymer-Fraktur-Dingsbums da überhaupt bringt oder so. Ja, das war ein bisschen schwierig. Auch abzuwägen, also ging natürlich um die Zeit. Es war alles freigeschaltet und alle Ressourcen genug da, damit wir alle Gebäudetypen mal sehen und schnell bauen können. Aber man konnte jetzt natürlich noch gar nicht, dieses Spielgefühl hat sich nicht eingestellt. Das fand ich extrem schwierig zu beurteilen, weil man halt einfach baut, bau, bau und fertig. Dann hatte man gar nicht so dieses befriedigende Gefühl, jetzt genug Geld gesammelt zu haben, um ein Upgrade sich zu leisten zu können. Das war noch neu. Diese Fabriken haben jetzt alle so verschiedene Arten, wie du sie optimieren und performen kannst. Performen? Nee, besser performen lassen kannst.
Performanter machen.
Performanter. Also was ja schon immer so war, du baust das Hauptgebäude und dann halt irgendwie so 5 so Weizenfelder oder sowas da dran. Das haben sie jetzt ins Gebäude rein integriert. Das sind jetzt nicht mehr so separate Bauoptionen, sondern du klickst aufs Gebäude. Oder war das auch schon so? Ich weiß es nicht mehr. Und dann klickst du quasi die dazugehörige Felder, die du dazu hast. Also jetzt ist es halt, was war das für ein Rohstoff? Ich weiß gar nicht mehr. Man hat so Sonnenblumenfelder gebaut, irgendwie wie so.
Ja, so Rapsöl oder
irgendwas Das brauchst du halt, ja. Und dann hast du halt einfach diese Sonnenblumenfelder gebaut und dann kamen die Roboter und haben das abgebaut. Und dann hattest du als zweite Option zum Optimieren, entweder du konntest Energiesparmodule bauen. Du hast dann so 5 so Slots, die du aussuchen kannst, was für Optionen du da reinbauen möchtest. Das fand ich echt cool. Ja. Also entweder halt Energie sparen, dann verbrauchen sie weniger Energie, oder bei den Energieanlagen Geld sparen, dass du da Geld zurückkriegst. Oder aber, wenn du nicht irgendwie genügend Transportmittel hast, kannst du quasi noch eigene Lager dazu bauen. So ein bisschen wie bei den SimCity war das auch so. Ja. Und was auch sehr cool war zum Future Setting, wenn du es noch nicht geschafft hast, genügend Leute herzuholen auf deine Insel, die da drin arbeiten können, kannst du einfach sagen, okay, dann lasse ich die selber arbeiten, diese Firma, und baue so eine Drohnenanlage, die dann halt arbeiten anstatt Arbeiter. Ja. Die sind schweineteuer, also meistens lohnt sich wahrscheinlich eher, dann irgendwie wieder mehr in Häuser zu investieren, aber wenn du da keinen Bock hast oder wenn du sagst, das ist eh eine Fabrik-Ecke, da möchte ich irgendwie nur die Drohnen arbeiten lassen. Also man hat irgendwie deutlich mehr Optionen dazu gekriegt, so was dieses Micromanagement angeht.
Genau, weil das ist halt so ein bisschen, ich kenne es noch von Command & Conquer, da konnte man auch Kraftwerke mit zusätzlichen zusätzlichen Turbinen mehr oder weniger upgraden. Und ein normales Kraftwerk hat halt irgendwie 100 Strom gebracht und eine Turbine hat dann nochmal irgendwie 15 zusätzliche Stromeinheiten. Und es hat sich dann halt gelohnt, jedes Kraftwerk nochmal mit Turbinen auszustatten, weil das einfach billiger eine Anschaffung war, aber verhältnismäßig viel mehr Strom dann gleich geliefert hat. Und das ist halt, manchmal hat man halt einfach nicht das Geld, gleich ein neues Kraftwerk zu bauen.
Und das war jetzt halt schwer abzuschätzen, weil wir wirklich alles komplett immer da aufrüsten konnten.
Ja, das stimmt. Es ist natürlich eh immer schwierig, ein Strategiespiel innerhalb von irgendwie einer halben Stunde irgendwie in der Summe zu erfassen, weil man halt gar nicht weiß, wie ist das Balancing, wie ist die Lernkurve, wenn ich da neu anfange, wie lange brauche ich tatsächlich für alles. Man kann jetzt aber auch nicht jemanden komplett bei Null hinsetzen, weil der sitzt dann halt eine halbe Stunde da und dann. Und
sieht nur die ersten drei Gebäude.
Sieht die ersten drei Gebäude, weil er alles andere nicht schafft, freizuspielen. Also das ist natürlich echt immer schwierig, weil das kann man halt nicht so leicht präsentieren wie jetzt ein Shooter oder so. Man sagt, er hat eine halbe Stunde guten Eindruck.
Für Anno-Experten, die schon viel gespielt haben, war auch eine wichtige Info, dass jetzt alle Gebäude so wirklich wieder SimCity-mäßig eine Straßenanbindung brauchen und dadurch aber auch dieses typische Anno-Prinzip, dass alles immer so in so einem Umfeld, in so einem Kreisradius gebaut werden muss, das fällt weg.
Ja.
Das haben sie also vom Bauen her. Also die Städte sind, dadurch, dass jetzt die Karten auch viel größer sind, wird es, glaube ich, eckiger werden, so vom Stadtbild, was ja auch zu diesem Zukunftssetting irgendwie gut passt. Hat er ja auch selber gesagt, hat vielleicht eher zu diesem alten Setting gepasst. Aber es gibt dann eben so Sachen wie die Windanlagen, die noch so ein Einzugsgebiet haben, damit sie sich nicht überschneiden, und diese Schutzschilder auf dem Mond.
Also sind nicht ganz weg. Er hat es, glaube ich, irgendwie zentrisches oder konzentrisches Design.
Radiales.
Oder radial, genau. Und da ging es dann wirklich eben darum, okay, wenn du eine Polizeistation brauchst, die setzt du halt in die Mitte von den Häusern und dann hat die einfach einen Umkreis, in dem versorgt sie alle Häuser, die da drin sind.
Und das war ja so wie die Wirtshäuser früher oder so. Da hat man ja auch
gesehen. Genau, so. Und jetzt ist es aber tatsächlich eher so, dass du halt, sobald da eine Straße entlang läuft, hat die Polizei gleich einen viel größeren Radius. Also du setzt da irgendwie die Polizeistation an die Straße und dann siehst du anhand von einer grünen Einfärbung, die dann immer schwächer wird, kannst du dann wirklich absehen, wie weit reicht der Einflussradius der Polizei. Also du hast dann trotzdem wahrscheinlich schon noch immer so deine Zentren, dass du halt sagst, okay, hier ist irgendwie Polizei und Dings und alles, was die halt so brauchen am Anfang als Grundversorgung. Und also ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum die Städte dann deswegen jetzt ganz anders ausschauen sollen.
Naja, weil diese Einzugsgebiete, die Produktionsketten, du kannst jetzt ja auch Brücken bauen, um so andere kleinere Inseln auf deiner Hauptkarte irgendwie zu erreichen. Und ich habe jetzt zum Beispiel das so gemacht bei unserem Testspiel, dass auf der einen Karte hatte ich nur Industrie und gar keine Wohnleute. Und das war dann aber egal. Ich musste nur dafür sorgen, dass ich genügend Trucks habe, die hin und her fahren.
Okay, ja.
Die mussten also nicht irgendwie im Einzugsgebiet stehen. Oder auch die eine Produktionsanlage war auf der einen Insel, die andere war ganz weit weg. Und ich musste einfach nur ein Gebäude bauen, dann hatte ich halt Laster und dann sind die hin und her gefahren.
Ja.
Also das war kein Einzugsgebiet mehr oder so. Ja. Und diese Farmen, die an den Gebäuden dran sind, die musst du wirklich ganz nah dran machen. Also es geht zum Beispiel jetzt nicht mehr, dass du bei dem Holzfäller oder so hast du doch immer so gesehen, bis wohin der noch Bäume fällen. Oder das Weizenfeld konnte auch relativ weit weg von dem Hauptgebäude sein, da musste keine Straße dran sein. Und jetzt klebt es wirklich so direkt dran. Also du hast gar keine andere Option, als sie direkt dran zu heften. Dadurch wird es natürlich ein bisschen anders aussehen. Aber so vom Grundkonzept ist es ja schon ähnlich noch.
Ja. Ja. Also, man ist ja, wie gesagt, wir waren jetzt an dieser Anspielsession am Anfang so ein bisschen überfordert und erschlagen von den Möglichkeiten. Es hat sich dann aber insgesamt doch rausgestellt, dass man relativ schnell die klassischen Anno-Mechanismen dann irgendwie wieder erkennt und dann auch merkt, dass man halt genauso wieder seine 8x2 Häuser reinbaut. Nee, 4x2 oder sowas.
Ist dir aufgefallen, dass man gar nicht 9er Blöcke machen kann? Ich habe dann so diese Häuser genommen und dieser Fehler ist doch, dass du quasi so 3x3 aufziehst.
Genau, und dann hast du
dann Mitte 1, was
keine Anbindung hat.
Das geht gar nicht mehr. Das haben sie gleich unterbunden. Also du kannst nur so ziehen und dann ist es halt nur eine Zweierreihe, aber die wird halt länger.
Okay,
ja. Und irgendwann kippt sie halt so nach unten, dass du halt eine 4x2 hast oder so.
Weißt du? Ja, klar, weil sonst hast du halt in der Mitte ein Haus, was du im Prinzip, oder du hast einen Bauplatz, den du hergeschenkt hast, weil das braucht ja alles eine Straße.
Aber das haben sie gleich abgeschafft, dass es gar nicht geht. So.
Ja. Was wollte ich noch sagen? Was war ein Aspekt?
Also es sieht fantastisch aus, grafisch.
Obwohl noch ein paar Effekte gefehlt haben. Also so das Meer hat noch nicht so
Alpha, Beta, was auch immer, aber es sah schon echt cool aus.
Das Meer hat noch nicht an die gebrandet. Das hat mir noch gefehlt ein bisschen.
Aber selbst wenn du mit den Gebäuden so übers Wasser bist, hat so geplätschert.
Ja, also die haben quasi Wellenanimationen, werden wir auch noch kommen, aber es sah halt so ein bisschen steril aus, weil das Wasser halt einfach so Bob, wie so ein komplett stiller Gebirgssee
Es sind ja auch noch Schiffe ineinander gefahren und so. Es war jetzt ja wirklich eine Anspielstation. Aber so vom Design hat es mich irgendwie total angesprochen.
Ja, also ich aber ich glaube, dass sich das Science-Fiction-Szenario einfach mehr anspricht. Und
aber auch auf dem Mond. Also auf dem Mond hat es ja nicht so dieses Geschleckte. Auf dem Mond sah das schon sehr, so nach Lego-Raumfahrerbasis aus, ja, mit so Schläuchen und so Glasröhren, wo dann die Leute durchlaufen und so. Und also ich wollte da weiterbauen. Also mich spricht vor allem dieser Mondaspekt an. Ja. Da wirklich dann auf dem Mond da diese Ressourcen zu schürfen. Und ich glaube auch, dass sie das ganz gut hinkriegen werden, dann mit so kleineren Missionen oder so, weil man ja dann wirklich diesen Mond erkunden muss und da vielleicht auch irgendwelche Sachen findet oder so. Ich glaube, dass das ganze Spiel dann auch spannend machen wird. So dieser Weg zur Raumforschung hin und dann da oben dann auch Sachen zu entdecken.
Das war das, was ich sagen wollte. Kampagne und Endlosspiel verschmelzen halt quasi, dass sie gesagt haben, es wird jetzt nicht mehr eine Kampagne geben, weil da war halt auch immer das Problem bei der Kampagne, du hast halt angefangen, eine Stadt zu bauen, dann hast du vielleicht für 2-3 Missionen, hast du dann irgendwie diese Stadt behalten und danach, ja, wurde sie wieder gelöscht und du hast mit einem anderen Setting halt weitergemacht.
Ja, total unbefriedigend.
Genau. Und das soll jetzt halt mehr oder weniger alles zusammen verschmelzen, dass du dann schon deine festen Inselwelten hast, die du wie in einem Endlosspiel weiter aufbaust, aber dann zwischendrin immer wieder neue Missionsziele bekommst, die du dann erfüllen musst. Und das, was beim Multiplayer noch an ist, also den kompetitiven, synchronen Multiplayer haben sie irgendwie rausgeschmissen. Der war wohl auch nicht so beliebt, den hat wohl kaum jemand gespielt. Der wird ersetzt durch einen asynchronen, also sprich, ich denke, Ressourcen tauschen, handeln oder so Zeugs. Oder ich kann vielleicht ich kann dann irgendwie deine Mondbasis besuchen und dann mir anschauen, was du da gebaut hast, auch wenn du nicht gerade online dabei bist. Ja. Also, weil das kann ich auch verstehen. Anno ist halt tatsächlich auch ein Spiel, was sich schlecht für Multiplayer eignet. Das habe ich schon eingesehen, weil du halt einfach stundenlang in Ruhe vor dich hin baust.
Wir haben ja neulich Tropico auch mal parallel probiert und dann merkt man halt auch nach einer Weile, man baut eigentlich nur so vor sich hin.
Genau, jeder baut halt vor sich hin und es ist zwar nett, dass der andere da ist, aber viel Interaktion hat man auch nicht und man weiß an der Zeit auch nicht mehr, was man sieht, dann erzählen soll, außer über das Wetter zu reden, weil man braucht ja keine Informationen vom anderen, um im Spiel voranzukommen, ne? Dass man jetzt sagen müsste, ja, helf mir mal hier oder so. Deswegen fand ich das eigentlich jetzt irgendwie keinen großen Verlust.
Ja. Nee. Wird leider erstmal PC-only sein. Also jetzt zum Release wird es definitiv erstmal nur für PC rauskommen, weil das halt auch einfach die größte Zielgruppe ist für diese Art von Spiel. Mac-Version stand auch noch nicht so ganz klar. Hat er auch gesagt, muss man halt mal gucken. Und wir haben ja nochmal so ein bisschen versucht zu sticheln wegen Konsolenversion, weil Tropico halt auf Konsolenversion kam. Aber ja.
Und eben auch nicht gar nicht so unerfolgreich war.
Ja, aber ist halt die Frage, in welchem Aufwand steht es und ist da die Zielgruppe. Also die werden da sicherlich irgendwie Marktanalysen machen, aber
Planspiel.
Ich rechne mal nicht damit. Ich glaube, ich brauche jetzt wirklich langsam mal einen PC. Jetzt habe ich es oft genug gesagt, aber wenn Anno kommt, spielen will ich schon.
Ja, ich werde es auch auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ich glaube halt schon jetzt, dass die Langzeitmotivation nicht so groß sein wird, wie jetzt irgendwie bei dem Anno irgendwie 14.04 oder 17.01, also das habe ich wirklich bis zur Endlosigkeit gespielt. Und
Endlosspiel zu Ende gespielt. Ja.
Also wie gesagt, ich bin nicht stolz drauf, aber ich war derjenige, der den 12 Stunden, sie haben jetzt 12 Stunden am Stück gespielt, sind sie sicher, dass sie nicht tot sind oder so. Also nee, da kommt dann irgendwie sowas so, nach irgendwie 2 Stunden kommt ein Warnhinweis, nach 6 Stunden kommt so, haben sie eigentlich schon was gegessen heute? Ja. Und nach 12 oder 8 Stunden waren es, glaube ich, kommt dann irgendwie so einer, haben sie heute überhaupt schon mal
irgendwas? Ja, dann war das ja beruhigend für dich, als er erzählt hat, sie haben mit Leuten gesprochen, die über 1000 Spielstunden gespielt haben.
Das fand ich ganz witzig, dass er das so als Begründung gebracht hat, weil wir haben dann mit so Leuten gesprochen, die haben dann irgendwie 1000 Spielstunden und die haben gesagt, naja, so am Ende gibt's dann halt doch wenig zu tun. Wo ich mir gedacht habe, ja gut, aber wenn ich 1000 Stunden in ein Spiel versenkt habe, dann muss ich vielleicht auch mal damit rechnen, dass ich dann wirklich alles gesehen habe und dass dann
nichts mehr kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gemeint haben, dass sie die 1000. Stunde gemeint haben, wo sie erstmal nichts mehr zu tun hatten.
Ach so, okay.
Das kam schon früher, glaube ich.
Ja, also wie gesagt, wird wieder ein super Spiel. Ich bin da auch auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass das die Anno-Leute zufriedenstellen wird. Aber ich habe die Hoffnung an ein Mittelalter-Fachwerkhaus-Romantik-Anno
immer noch gegeben. Ich möchte gerne den Steampunk-Anno. Also wenn sie jetzt schon die Zukunft abgedeckt haben, so die alten Mittelalter-Sachen hatten sie ja auch schon.
Western war mal in der Diskussion.
Ja, aber so ein bisschen so ein Fantasy-Touch wie Western oder also nicht. Es wäre ja dann so ein Liebhaber-Western oder halt so ein Steampunk. Das wäre doch super.
Ein Firefly-Anno. Ja. Da wären wir beide mit glücklich. Ja. Da gäb's nämlich dann irgendwie Weltraumreisen und andere Planeten besiedeln, aber Western-Romantik. Und
das wäre perfekt.
Scheiße, das fällt uns jetzt ein. Das hätten wir irgendwie gleich noch dem mitgeben sollen.
Ja, apropos Science-Fiction. Also es wird schon realistisch in Anführungsstrichen bleiben. Also es ist jetzt nicht so das Anno 2020, wo dann Aliens-Kolonien gebaut werden.
Und sowas ja, genau. Und, ja.
und keine Space Opera, wie es er immer genannt hat. Wobei ich es aber nicht, also es war noch nicht so ganz klar, ob auf dem Mond bei den Kampagnen nicht irgendwas Mystisches passieren könnte oder irgendwelche auf einmal einen Inka-Tempel gefunden wird oder weißt du, solche so kleine Gags wird es dann schon geben, vielleicht, denke ich mal. Aber so, es wird nicht die große KI dann kommen oder
das
so.
Passt Alpha ja auch nicht Centauri, so an, dass du das Alpha dann Centauri irgendwie anfängst, irgendwelche Echtzeitstrategie-Schlachten mit Panzern auszufechten und so. Das ist,
nee, Kampf wird sowieso nicht geben. Ja. Aber ich glaube, so als Erweiterung dann die Mars-Kolonie, ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Potenzial da. Mhm. Ja, weil dann die Schwerkraft wieder anders ist und die Wege sind weiter und so.
Es gibt halt andere Rohstoffe dann irgendwie. Ja. Also das ist ja auch jetzt der Vorteil von dieser Weltkarte, klingt jetzt irgendwie blöd, aber diese Globalübersicht, wo du halt, da siehst du dann so ein Stück von der Erdoberfläche und den Mond im Hintergrund und da kannst du ja im Prinzip einfach das ein Stück weiter rauszoomen, machst halt einen dritten Planeten hin, dann hast du halt da einen Punkt und dann sofort kannst du da deine Handlungsrouten errichten und so. Also erweitern lässt sich das auf jeden Fall.
Aber Firefly ist der nächste Hit.
Ja. Mann, oh Mann.
Mann, oh Mann, das Firefly.
Das Firefly, Anno.
Ja, cool. Dann gibt es jetzt direkt im Anschluss das kleine Gespräch mit Dirk.
Riegert.
Und wir hören uns morgen wieder.
Ciao.
Tschüss.
Ja, mein Name ist Dirk Riegert. Ich bin der Kreativdirektor von der Anno PC-Spieleserie. Anno 2205 ist das vierte Anno in Serie, an dem ich arbeiten darf. Und bin super froh, heute mit euch über unser neues Spiel reden zu können.
Ja, wir reden jetzt heute über Anno 2205 oder sagt ihr 2205?
Nein, wir sagen tatsächlich 2205. Das ist so die offizielle Lesart. Ja.
Was ist denn diesmal diese Zahlenspielerei? Warum 2205? Da gibt es doch immer so kleine
Tricks, oder? Ja, im Endeffekt ja. Wobei das jetzt auch keine Sekte ist, wo man genau dem folgen muss. Wir haben das auch schon hier und da mal aufgeweicht. Aber tatsächlich macht man sich auch immer ein bisschen Numerologie seine Gedanken. Es gibt halt immer die Quersumme 9 bisher. Das ist noch aus Zeiten von Max Design, als das Spiel noch in 2D war, von den Erfindern der Anno-Serie, die in den 90ern den Titel sehr erfolgreich ans Laufen gebracht haben. Da haben wir einfach, als wir dann eingestiegen sind mit 1701, was auch persönlich mein erstes Anno war, haben wir sie eben gefragt, Mensch, sag mal, wie sieht das denn aus? Warum habt ihr da die Quersumme 9 und wieso ist da eine 0 dabei? Und hat das einen tieferen Sinn? Was soll das? Nee, das war einfach so aus einer Laune. Und dann sind sie dabei geblieben und dann haben wir ein bisschen aus Spaß das einfach fortgeführt. Das heißt, die Quersumme ist immer 9, es ist immer eine 0 dabei. Einmal haben wir es aufgeweicht beim Settingwechsel, um einfach auch klar zu machen, hier ist jetzt mehr anders, hier gibt es 2 Nullen jetzt in der Zukunft. Was aber nicht heißen muss, dass wir das auf alle Ewigkeiten beibehalten. Sollte das mal einem guten Setting in den Weg stehen, dann glaube ich, werden wir nicht sagen, nee, können wir nicht machen, gibt keine 9. Aber solange das noch geht,
da gibt es noch einige Zahlenkombinationen,
die vielversprechend sind. Also man muss sich, glaube ich, um die Zukunft der Anno-Serie keine Sorgen machen.
Da ist noch viel Potenzial.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind wir diesmal 2205, sagt man ja, hört man ja direkt schon raus, dass wir weiterhin in dem Zukunftssetting sind. Mhm. Das letzte Anno war jetzt 2070, was ja so zeitnahe Zukunft ist, sage ich mal, wo viele Technologien dann aufgetaucht sind, die wir schon kennen und viele, die jetzt dann auch schon existiert oder bald existieren werden. Vielleicht fangen wir da mal kurz an. Ich hatte so das Gefühl, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Anno ist ja schon eine sehr eingeschworene Gemeinschaft, also Leute, die jahrelang dann Anno spielen und das Anno stand ja eigentlich vom Namen her immer auch sehr für diese also nicht für Zukunftssetting. Wie kam das denn an? Da warst du ja auch schon involviert.
Ja, das war was, da haben wir uns sehr viele Gedanken drum gemacht. Das war damals unser drittes Anno. Wir hatten ja schon zwei gemacht, 1701 und 1404. Und nach 1404 hatten wir auch als Studio, aber auch von den Anno-Fans ja schon das Gefühl, Mensch, wir müssten einfach mal was Neues machen. Wir nicht schon wieder Mittelalter. Und waren uns aber noch nicht hundertprozentig sicher, was genau wir da tun sollen und haben dann auch die Leute tatsächlich auch befragt. Wir konnten online Fragebögen eben mit 1404 auch raushauen an die Spieler. Und da war tatsächlich so, dass die gesagt haben, so nach dem, ich übertreibe jetzt auch so die Richtung, ihr könnt alles machen, nur keine Zukunft.
So hätte ich es jetzt auch erwartet.
Richtig. Aber wenn wir dann genauer nachgeschaut haben, war es tatsächlich so, dass viele eben Angst hatten, dass es in Richtung Space Opera abdriftet und dann einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Also die hatten Angst dann mit Aliens und Raumschlachten und irgendwelchen Laserwaffen und
also solchen Dingen. Die hatten Angst, dass das Core-Setting, dieses Handeln und Warenwirtschaftsketten
aufbauen, dass zu viel Fantasy, zu viel Space Opera da reinkommt, was einfach nicht mehr glaubwürdig wirkt. Und viele wollten natürlich assoziieren mit Anno eben diese Glaubwürdigkeit, dieses historische Setting. Es ist ja auch da schon nur ein Spiegelbild einer möglichen Realität. Wir waren ja nie historisch korrekt. Es wurden ja nie irgendwelche Namen genannt von Orten oder Personen. Es waren immer Anspielungen enthalten. Aber Anno ist eigentlich eine Parallelwelt. Mhm. Aber eben eine glaubwürdige Parallelwelt. Und da hatten wir aber das Gefühl, Mensch, wenn wir so eine Art historische Zukunft entwerfen würden. Also eine Zukunft, die eben sehr glaubhaft ist, die einem so vorkommt, als könnte das in Zukunft mal eine glaubhafte Vergangenheit werden. Dann können wir das durchaus mit Anno machen. Und dann haben wir da weiter geforscht und auch gemerkt, ja, es gibt sehr starke Indikatoren, dass das wirklich sehr interessant sein könnte für die Leute. Und ja.
Scheint ja jetzt auch bestätigt zu sein, genau, oder wenn jetzt das zweite Anno mit einem Zukunftssetting kommt, scheint ja das letzte nicht so schlecht gelaufen zu sein.
Nee, überhaupt nicht. Das war tatsächlich für uns als Entwickler das bisher erfolgreichste, an dem wir gearbeitet haben, sowohl national wie auch international. Und gerade international war das Wachstum wirklich außerordentlich, sodass wir da jetzt nochmal überlegt haben, sollen wir jetzt wieder was ganz Neues machen, um neue Reize zu setzen, oder bleiben wir nochmal in der Zukunft, weil wir das noch nicht auserzählt haben und nach längerem Nachdenken im Team, aber auch nach Rücksprache wieder über einen Online-Fragebogen mit den Spielern, haben wir da herausgefunden, dass wir die Reise in die Zukunft einfach weiter fortsetzen wollen. Wir waren ja bei 2070, wie du schon angedeutet hast, noch sehr stark ans Jetzt gebunden, auch an die Erde gebunden und wollten einfach mit dem neuen Anno einen Schritt weitergehen und wirklich schauen, was es da noch so gibt in unserem Sonnensystem und insbesondere jetzt hier den Mond eben mal in den Fokus.
Das einfach den Mond ist das große neue Feature bei Anno, was ja auch wieder ein spielerisches Element reinbringt, mit neuen Ressourcen, neuen Technologien und natürlich auch eine ganz andere Vorgehensweise, wie man auf dem Mond dann hantieren muss, nehme ich mal an. Ja?
Genau so ist es. Der Mond ist sozusagen nicht nur vom Look and Feel, also von der Anmutung her, was anderes, natürlich viel karger und mystischer und fremder als die Erde, sondern tatsächlich auch vielleicht vergleichbar mit den Fraktionen von 2070 sind eben die Mondbewohner ein anderer Menschenschlag, die andere Bedürfnisse haben, die eben eher aufs Überleben bedacht sind und da versuchen, wichtige Ressourcen heranzuschaffen, wie Helium-3, wie die seltenen Erden und andere Dinge, die man dann wieder zurück auf die Erde bringen kann, um auf der Erde dann halt wirkliche, diesmal richtige große Millionenmetropolen zu errichten. Und vom Gameplay, der Mond hat ja keine Atmosphäre. Man ist da der radioaktiven Strahlung und Partikeln, die eben ungebremst auf die Oberfläche schlagen. Wenn die nur Staubkorn groß sind, können die da große Verwüstungen an der Infrastruktur anrichten. Da muss man eben auch wieder mit Schildgeneratoren arbeiten, muss seine Architektur da beschützen. Also es gibt auch Gameplay-Elemente und politisch von der Storyline her ist es eben auch so. In dem Augenblick, wo der Spieler den Mond betritt, wird er ein bisschen mehr zum Spielball der großen Multikonzerne, die ihn dann als auch tatsächlich als Rivalen und Bedrohungen auch wahrnehmen, und er wird dann verstrickt in die großen sozusagen Machenschaften im Kampf um die Vorherrschaft rund um den Mond.
Und Raumfahrt ist halt teuer, oder?
Also ich meine,
Raumfahrt ist extrem teuer. Was wir jetzt gerade in der Präsentation und beim Anspielen auch gesehen haben, es hängt ja zusammen.
Genau. Also
so ein bisschen wie eine neue Insel quasi, dass man auf den Mond geht, aber man muss sich das erst erwirtschaften sozusagen, dass man diese Investitionen tätigen kann.
Man muss im Prinzip die Infrastruktur aufbauen auf der Erde, um diese sehr kostspielige Raumbesiedlung, dann wir haben das genannt so die zweite Welle der Mondbesiedlung, also es gab schon mal eine, die war nicht ganz so erfolgreich, jetzt ist der Spieler an der zweiten beteiligt, die soll deutlich erfolgreicher werden und die Probleme der Erde nachhaltig lösen und da muss der Spieler auf der Erde einiges an Infrastruktur errichten und er wechselt dann nämlich einfach zum Mond und vergisst die Erde, sondern das ist eben das Besondere an Anno 2205, dass all diese Spielwelten miteinander vernetzt sind und zusammenhängen und sich gegenseitig unterstützen, sodass der Spieler in allen Spielsitzungen, je mehr er macht und je mehr er sie vernetzt, immer weiterkommt. Und der Mond ist dann eben notwendig, um auf der Erde wirklich die größten Metropolen dann errichten zu können. Dafür braucht man Rohstoffe und auch Energie vom Mond.
Wart ihr gleich auf dem Mond und seid ihr da gleich geblieben oder gab es auch Überlegungen, so Marskolonie ist ja zurzeit auch so ein Thema und solche Geschichten oder andere Planet M, wie hieß es mal bei Star Trek immer, M-Klasse-Planeten zu finden? Oder war der Mond einfach naheliegend?
Also Der Mond ist auf jeden Fall, sag ich mal, sehr natürlich
naheliegend. Wirtschaftlich so gesehen, oder?
Ja, also wir haben, sind natürlich sozusagen auch mal das komplette Sonnensystem durchgegangen. Was könnte da interessant sein? Da gibt es einige interessante Optionen. Auf jeden Fall fanden wir aber jetzt hier so als Einstieg sozusagen diese ganze Raumfahrtgeschichte, den Mond einfach als so das klassische Ziel. Wir waren schon mal auf dem Mond. Der Durchschnittsbürger fragt sich, waren wir da eigentlich wirklich? Wieso gehen wir da nicht zurück? Warum fliegen wir nicht nochmal zum Mond? Muss doch möglich sein. Weshalb sind wir überhaupt auf dem Mond? Also da gibt es sehr viele Ideen rund um den Mond. Der ist nah an uns dran. Da hat jeder eine Idee dazu. Und deshalb war es uns halt ganz wichtig, da genauer hinzuschauen. Ja, warum sind wir denn? Also da haben wir natürlich auch die Wissenschaftler und die Universitäten dann auch mal nochmal gefragt, die Institute, die es da gibt. Warum sind wir nicht schon längst wieder mal da hochgeflogen? Wieso haben wir da keine ständige Dependance da? Wieso können wir an die Rohstoffe, die es da doch gibt, wieso kommen wir da eigentlich noch nicht ran? Und das war sehr interessant halt, was wir da erfahren haben. Und wir haben diese Erkenntnisse versucht, auch teilweise ins Spiel einfließen zu lassen. Und einer war eben wirklich, dass Raumfahrt einfach unglaublich teuer ist. Mhm. Alles, was man hochbewegen muss aufgrund der Energie, die man aufbringen muss, um da ein Kilo, was auch immer, auf den Mond zu transportieren, das ist schon mal unglaublich teuer. Und dann habe ich eben das Problem, aufgrund der lebensfeindlichen Umgebung auf dem Mond, ja, wenn das jetzt dauerhaft dort bleiben soll, das ist halt sehr schwierig. Wir haben auch noch keine Mittel, dort irgendwas zu errichten, was die Zeit überdauern würde. Wenn wir da wirklich länger bleiben würden, würden die Infrastrukturen zerstört werden durch die äußeren Einflüsse und die Menschen, die würden vermutlich auch dort nicht auf Dauer überleben. Und es gibt aber schon eben Ideen und Gedanken, was man machen könnte, um den Mond zu besiedeln und an die Rohstoffe da ranzukommen. Und genau in diesen Konzepten haben wir uns orientiert.
Von der Kreativdirektion oder wie nennt man das?
Ja,
von der Artdirektion. Ihr konntet euch ja früher immer sehr darauf, ihr seid in die Bibliothek und habt irgendwie Historiker gefragt, wie war das? Seid ihr jetzt mit Zukunftsforschern zusammengegangen? Genau. Seid ihr auch in vielen Schritten einfach vorausgegangen und habt gesagt, das stellen wir uns jetzt einfach vor, wie das ist, oder?
Teils, genau. Also teilweise, wir stellen uns am Anfang, das nennt man die sogenannte Konzeptionsphase, bevor man wirklich anfängt, wirklich was konkret zu produzieren, fängt man wirklich erstmal an und schaut mal, was hat denn die restliche kreative Welt an Zukunftsvisionen zu bieten. Das heißt, genau, wir schauen an, was sind die modernsten Architekturen, die es gibt, was sind die Pläne vielleicht von Wissenschaftlern für neue Technologien, was sind vielleicht Visionen aus Filmen oder Büchern oder Gemälden, oder es kann alles sein, was ein einfach nur Design von Haushaltsgegenständen, alles Mögliche kann eine Rolle spielen für so ein Spiel, und wir versuchen uns dann sehr, sehr breit aufzustellen.
Das berühmte Bügeleisen beim Raumschiff Orion.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Oder tatsächlich auch einfach, um nur Warenketten halt zu bekommen, also Dinge nachzuspüren, wie irgendwelche Neuroimplantate oder intelligente Kleidung. Und dann könnte es diese Sachen geben. Und was könnte das sein? Also wir versuchen uns da wirklich recht breit aufzustellen, nehmen aber nicht immer natürlich, also das Anno ist keine Simulation und es ist auch kein super realistisches Spiel. Es ist glaubwürdig. Aber wir haben teilweise auch Konzepte genommen, von denen wir wissen, dass sie vermutlich, also zum Beispiel die intelligente Kleidung oder fliegende Autos, wo uns die Zukunftsforscher eher gesagt haben, ja, rechnet man nicht damit, dass das realistisch ist. Aber wo wir sagen, trotzdem kann man sich es gut vorstellen, das ist aber trotzdem glaubwürdig.
Aber also ist es schwieriger für die Benutzerführung, oder? Wenn die Leute das noch nicht kennen. Also das stelle ich mir schwieriger vor. Bei den alten Annos wusste ich einfach, wozu brauche ich Baumwolle?
Ja,
das ist
richtig.
Mir völlig einleuchtend, aber wozu brauche ich irgendwelche Nanopolymere? Das ist dann, wie kriegt man diesen Transfer hin, dass die Leute trotzdem wissen, auf den ersten Blick, das muss ich bauen, das ist logisch, das brauche ich für die so und so.
Ja, also da haben wir in der Tat versucht, uns auch gegenüber 2070, wo wir natürlich vor dasselbe grundsätzliche Problem gestellt haben.
Aber das war näher dran, ne?
Ja, aber von den Waren waren wir teilweise weiter weg. Also da kamen früher sehr futuristische Waren rein, weil es ist ein bisschen ein Spagat. Auf der einen Seite will man die Nachvollziehbarkeit, also der Name und der Look der Gebäude soll mir, und die Animation soll mir ein Gefühl geben, was wird hier eigentlich produziert, das verstehe ich sofort. Also hier wird Wasser destilliert oder hier wird ein Mineral aus dem Berg geholt, das kann ich mir vorstellen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer auch das Bedürfnis, wir sind in der Zukunft, also muss es, je weiter ich komme, auch irgendwas Futuristisches haben. Es darf da nicht zu banal sein, es muss irgendwie futuristisch sich anmuten. Und nicht immer hat man das Glück, dass man sagt, ich bin auf dem Mond, ich brauche jetzt mal Sauerstoff. So einfach ist es halt nicht immer. Und dann kommt man zu futuristischen Waren und da muss man diesen Spagat schaffen. Es soll futuristisch sein, aber es muss auch nachvollziehbar sein. Wir haben diesmal versucht, dabei den Design der Produktionsstätten und ihren Animationen, gerade da, wo Dinge weiterverarbeitet werden, also wo man im Endeffekt eine Fabrik hat, wo man sagt, normalerweise würde hier was produziert werden, ich kann es gar nicht sehen. Und es ist einfach nur eine Fabrik. Haben wir diesmal besonders versucht, auch da Dinge zu visualisieren durch spezielle Bauten, durch spezielle Produktionsanlagen, die dann manchmal auch durchsichtige Kuppeln haben oder nach außen verlagert werden, damit die Spieler einfach verstehen können, was machen wir da eigentlich? Also da haben wir sehr stark diesmal versucht, darauf zu achten, dass es nicht zu wild wird.
Ja. Was mich bei den oder bei Spielen, bei solchen Endlos-Aufbauspielen, man ist dann so drin in so einer Welt. Und ganz oft ist es dann so, okay, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen, neue Welt und das Alte ist eigentlich vergessen. Jetzt ist es ja so getrennt auch schon durch den Mond, aber andererseits hängt es mehr zusammen. Habt ihr da mal gearbeitet?
Ja, das war für uns eigentlich der Grundgedanke bei der ganzen Entwicklung überhaupt. Nachdem wir so viel mit den Leuten gesprochen hatten, hatten wir einfach das Gefühl, was die einzelne Welt angeht, sind wir wirklich eigentlich am äußersten Ende, was man da noch an Komplexität hineinstopfen kann, wie so eine Mastgans, wo man das Gefühl hat, jetzt reicht's auch irgendwann mal. Das Spiel wird jetzt auch nicht schöner, wenn wir noch weitere 2 Features oder 3 Produktionsketten dieser Spielsession hinzufügen. Wir brauchen Komplexität, wir brauchen noch neue Elemente, aber wir haben halt das Gefühl gehabt, wir müssen mal einen anderen Ansatz wählen. Und das war eben der, dass man mehrere Spielsitzungen parallel spielen kann und mit einer anfängt, relativ überschaubar und nachvollziehbar, und das dann immer komplexer wird, sich immer weiter aufaddiert, aber eben...
Also mit Spielwelten meinst du jetzt Maps?
Genau. Einzelne Spielwelten, wie zum Beispiel verschiedene Örtlichkeiten auf dem Mond. Das können jetzt eine sehr große Insel oder Kontinent sein. Das könnten auch ganz viele sein, also bis zu 10 Stück in einer Spielwelt. Aber die alle zusammen ergeben sozusagen im übergeordneten Metagame eine gesamtgroße Spielwelt, die eben größer ist als die Endlosspiele, die wir bisher bei den Vorgängern machen konnten. Aber trotzdem als einzelne Portion für den durchschnittlichen Spieler eben überschaubarer bleiben. Und was uns eben ganz wichtig war, alles, was der Spieler macht, ob er jetzt eine Art Szenario spielt oder sich völlig im freien Spiel befindet oder versucht, dem roten Faden zu folgen, dass all diese Dinge zusammenhängen, vernetzt sind und sich gegenseitig stützen. Also das war einmal ein bisschen eine Schwäche. Wir hatten zwar sehr viel unterschiedliche Spielmodi, aber die standen eher nebeneinander. Und man hatte so das Gefühl, jetzt habe ich dieses tolle Szenario gespielt und irgendwie was ganz Tolles geschafft. Ja, das war es jetzt halt.
Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, dass der Kampagnenmodus war so da, weil er halt gefordert wurde, aber das Endlosspiel war eigentlich das Herzstück und die stehen sich immer so ein bisschen in Konkurrenz.
Ja, oder so nebeneinander. Und viele Leute, die Kampagne gespielt haben, hätten sich auch gewünscht, dass sie halt aus der Spielwelt aber schon am Endlosspiel ableiten können. Und das ist halt jetzt genau der Fall. Man spielt einen roten Faden, der zieht sich durch die Spielwelt durch. Man kann die trotzdem eben größtenteils frei wählen, der verändert sich nicht, aber man hat eben auch viele Mini-Kampagnen und optionale Bestandteile, die zusammen dann wieder eine große Welt ergeben. Und das ist zwar ein bisschen aufwendiger in der Konzeption, aber es verbindet halt schön die Freiheit vom Endlosspiel mit der Narration von der Kampagne.
Mit optional meinst du, es wird einem vorgeschlagen, irgendwas zu machen, so als Mission, aber und das wird dann ins Endlosspiel eingearbeitet.
Genau, das heißt, man hat im Prinzip in jeder Spielwelt hat man so eine Art Mini-Kampagne mit einzelnen Aufgaben, an deren Ende eben immer Belohnungen stehen, die dann mir sozusagen für mein gesamtes Wirtschaftsimperium was bringen. Ich kann ein Beispiel machen, diese Staudämme, die man in der einen Spielwelt gesehen hat, die kann man zum Beispiel, die liegen am Anfang brach, die kann man aufbauen und kann dann ganz am Ende eben sehr viel Energie erzeugen, die man dann frei in seinen Spielsitzungen zur Verfügung hat. Und so hat eben jeder einzelne...
Aber wenn ich keinen Bock habe, lasse ich die einfach...
Wenn du keinen Bock hast, kannst du es einfach liegen lassen, natürlich erzeugt meine Energie eben anders. Ich brauche nicht so viel Energie auf der Erde oder ich habe einfach keine Lust, das jetzt zu machen. Das steht dem Spieler dann völlig frei. Also ist sehr, sehr flexibel vom
Game. Letzte Frage, wenn die diese ganze Mondgeschichte, ist die dann auch optional oder ist die so, dass man irgendwann, also man muss sie sich ja erstmal erarbeiten, nehmen wir mal an, dass man irgendwann da hinkommt und wenn die an ist die dann so das Endgame oder ist die eher dann so, dass die parallel läuft?
Ja, ganz parallel kann der Mond in dem Sinne nicht laufen. Da verhält sich es eher, wenn man an 1404 zurückdenkt, da war es auch so, wenn man einen Fortschritt haben wollte, musste man an einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel den Orient sich erschließen und die Gewürze und so weiter. Man konnte das dann weiterverfolgen, wenn man wollte. Man konnte es aber auch nur auf dem Minimalen halten. So ganz ähnlich vergleichbar ist es vielleicht.
Gewisse Ressourcen gibt es
einfach nur da. Genau, gewisse Ressourcen gibt es nur auf dem Mond. Wenn man Spielfortschritt haben will, nicht nur in der Breite, sondern eben auch in der Tiefe, also höhere Zivilisationsstufen und so weiter, muss man ab einem bestimmten Zeitpunkt, sozusagen für die höchsten Stufen, muss man dann eine Mondexpedition starten irgendwann. Das brauchen wir aus game-theoretischen Gründen da einfach. Aber ansonsten ist der Spieler wirklich völlig frei. Das heißt, er kann vorher unglaublich in die Breite gehen oder sich auf bestimmte Dinge spezialisieren. Und auch dann, wenn er auf dem Mond war, er kann dann das zu seinem Schwerpunkt machen. Oder er kann sagen, ich halte das nur auf ein Minimum. Das ist wirklich ganz frei.
Okay. Jo. Vielen Dank für deine Zeit.
Jo, ich danke auch.
Viel Spaß noch beim Optimieren und Ausbalancieren
wahrscheinlich. Ja, da haben wir noch was zu tun.
Ist klar. Dann bis November.
Jo, ciao. Tschüss.